Ja, hallo Julia.
Hallo Heinz.
Beim letzten Mal hatte ich ja versehentlich angefangen. Heute mache ich es absichtlich.
Bringt mich auch nicht mehr so aus dem Konzept.
Ja, okay. Erstens ist ja in unserem Intro auch davon die Rede, dass du gerne deine Perspektive einbringen möchtest. Mhm. Zweitens haben unsere Hörer gesagt, es wäre toll, auch mal mehr von der Julia zu erfahren. Und drittens, und ich glaube, das sollten unsere Hörer auch mal wissen, war die Idee zu diesem Podcast ja von dir gekommen. Also auch die Idee, über Zuversicht zu reden, über darüber, was wir da für Chancen eben haben und uns nicht zu sehr in Fatalismen oder in Depressionen oder in Düsterkeiten zu verlieren, sondern bewusst auch mal die andere Seite zu beleuchten. Ja, und deswegen würde ich gerne dich heute mal ein bisschen so ausfragen, wenn du so willst. Also wie kommst du zu deiner Zuversicht? Mhm. Wie gehst du mit Niederlagen um und so weiter? Und da werden wir mit Sicherheit ein interessantes Gespräch kommen.
Ja, da bin ich ja schon ein bisschen aufgeregt,
ja, okay.
Die Seite in einer gewissen Weise so ein bisschen zu wechseln. Wobei ich das ja nie so wahrgenommen habe. Ne? Wir haben ja immer ein schönes Gespräch. Und vielleicht zu dem Thema Podcast, weil du das angesprochen hast. Wie die Idee eigentlich entstanden ist. Und zwar kennen wir uns aus vorheriger Zusammenarbeit, wie du schon gesagt hast. Und ich fand die Gespräche sehr interessant und mich hat's eigentlich motiviert, mir die Frage zu stellen, wie kann man das vielleicht mehr Menschen zur Verfügung stellen, die auch Interesse daran hätten und die vielleicht aber nicht die Möglichkeit haben, an so einem Gespräch teilzunehmen. Und fand ich so als Gedanken sehr interessant und freut mich natürlich sehr, dass wir heute, ich weiß schon gar nicht mehr, bei welcher Folge sind und dass die Zuhörer das auch annehmen und als wertvoll empfinden. Und Zuversicht, wie kam dieses Thema? Also auch vielleicht da nochmal ausholen, wir haben ja auch sehr zuversichtlich gesprochen oder über Chancen gesprochen. Und du zitierst ja auch gerne Bücher oder Autoren. Und ich habe schon vor einer sehr langen Zeit das Buch mit dem wunderschönen Titel, finde ich, Wie Menschen aufblühen, gelesen von Martin Seligman. Und so diesen Gedanken, einfach nur diesen Titel, also man muss das Buch gar nicht lesen, aber wie blühen Menschen auf? Und das habe ich auch auf mich übertragen. Also das bringt mich zum Aufblühen. Das fand ich auch sehr wertvoll und daher sozusagen dieser Leitgedanke für unseren Podcast.
Du hast ja gesagt, du hast, bevor du die Initiative ergriffen hast, eine gewisse Schwelle überwinden müssen, auch wenn es eine kleine Schwelle war. Und das führt ja ein bisschen so zu der Frage, welchen Stellenwert spielt denn sowas wie Beherztheit oder Mut in deinem Leben?
Ja, also wir hatten ja über Mut schon mal gesprochen vor einiger Zeit und Mut ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Wert. Mhm. Also Mut gehört für mich dazu, ich bleibe mal bei dem Begriff aufzublühen und ich finde, es ist auch ein schönes Gefühl, mal mutig zu sein, also für mich persönlich. Und zu mir, also für mich gehört es auf jeden Fall dazu, mutig zu sein für diesen Podcast in zwei Richtungen. Und zwar die erste Richtung überhaupt zu sagen, so, ich frage jetzt auch mal so jemanden wie dich, ob du überhaupt Lust darauf hast, sowas mit mir zusammen zu machen. Das hat ja schon mal funktioniert. Und dann gehört natürlich schon Mut dazu, ja, auch mit sowas live zu gehen, so nenne ich das, weil wir wissen ja auch nicht, wie das ankommt. Wir haben jetzt ganz mutig einfach mal gesagt, wir probieren es mal aus und schauen, wie das ankommt. Und ich muss wirklich sagen, es freut mich sehr, dass es bei vielen sehr gut ankommt und dass es viele als wertvoll empfinden. Aber klar, da gehört Mut dazu, also gehörte für mich Mut dazu, diese zwei Dinge zu überwinden. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Gefühl, diesen Mut zu haben und das dann auch zu machen. Ja.
Und Mut heißt ja, trotz Angst etwas zu tun. Ich glaube, das hatten wir schon mal.
Genau, das hatten wir auch schon.
Das heißt, dass man ja eine gewisse Schwelle überwinden muss. Ja. Und die Gefahr liegt offensichtlich darin, dass man vorher schon aufgibt. Also also im Coaching erlebe ich auch manchmal Klienten, die dann sagen, ja, das wird sowieso nichts. Oder meinem Chef kann ich das sowieso nicht sagen.
Genau, ja.
Oder ich würde den gern einladen, aber der wird sowieso nicht kommen. Also es wird sowieso nichts werden, zensiert uns ja eigentlich schon an der Stelle, die wir beim letzten Mal den Einflussbereich genannt hatten.
Ja.
Und das scheint bei dir in deiner Biografie häufig anders zu sein, dass du solche Schwellen überwindest. Ist das richtig?
Ja, ich überwinde die Schwellen. Ich würde, Entschuldigung, dass ich mich räusper. Ich habe mal was trinken. Ich würde schon sagen, dass ich weiß gar nicht, ob ich ein besonders mutiger Mensch bin, aber ich schaffe es doch, würde ich von mir jetzt selbst sagen, immer mal wieder die Schwelle zu überwinden. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht die Worst-Case-Szenarien in meinem Kopf habe. Also
das
habe ich schon. Ja, ja. Sonst bräuchte ich wahrscheinlich den Mut nicht. Ne?
Ja.
Also ich spiele mir die Situation mal durch. Ich habe mir überlegt, ja, es wäre toll, wenn Heinz mitmacht. Und dann hatte ich natürlich gleich den ersten Gedanken, nee, also warum sollte Heinz das machen? Und da hatte ich persönlich zum Beispiel auch Angst vor Ablehnung, ja, also dass du dann Nein sagst und ja, vielleicht auch, dass die Zuhörer Nein sagen, dass sich das keiner anhört und keiner interessant findet. Und wahrscheinlich willst du mit deiner Frage darauf hinaus, wie überwindet man diese Stelle, ne? Schwelle? Also wie schafft man das?
Oder wie du das machst.
Wie ich das mache.
Genau.
Ja, also ich weiß nicht, ob das für alle was ist. Für mich, auch da hat mich mal ein Autor inspiriert, von dem ich gelesen habe. Weiß ich aber wirklich auch gar nicht mehr den Namen. Der mal ein Experiment mit sich selbst gemacht hat und jeden Tag eine Sache gemacht hat, bei der er auf Ablehnung stößt. Und das fand ich total interessant und sehe oft solche Situationen jetzt als kleine Experimente und sage dann, ja, jetzt mache ich einfach mal ein Spiel draus und schaue, wie weit ich komme. Und überleg mir aber auch, und ich glaube, das hatten wir auch in einem der anderen Podcasts, was kann denn schlimmstenfalls passieren und gehe dann die Konsequenz auch ein.
Mhm.
Also so ganz kopflos bin ich dann.
Das glaube ich. Und es heißt ja, dass du das dann tust, obwohl du vielleicht ein bisschen angespannt bist, obwohl du vielleicht ein bisschen nervös bist, obwohl du vielleicht, keine Ahnung, die Nacht vorher nicht schlafen kannst. Ja. Aber da treibt dich dann irgendwas an, dass du sagst, naja, es muss ja nicht schief gehen oder irgend sowas.
Ja,
also es kann ja auch gut gehen.
Ja. Also so ein Grundvertrauen finde ich auch, finde ich auch ganz wichtig.
Mhm.
Ja. Das habe ich, glaube ich, in einer gewissen Weise schon. Ich glaube auch, dass man sich das bewusst machen kann, einfach so ein Grundvertrauen zu haben. Und was mich oft antreibt, ist, also ich bin dann schon aufgeregt bei manchen Sachen oder denk dann, also wenn ich in einer Situation bin, wenn ich total aufgeregt bin, denke ich schon manchmal, ach, warum mache ich das denn jetzt schon wieder?
Warum
tue ich mir das an? Warum habe ich mich darauf eingelassen? Aber dieses Gefühl danach, wenn es dann klappt, ja, also das finde ich dann sehr, sehr schön. Und daran erinnere ich mich dann in diesen Situationen und das gibt mir Kraft.
Also da bist du ja mitten bei Martin Seligmann, den du schon zitiert hast, der ja auch ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Pessimisten küsst man nicht oder so. Weil es da einen sehr interessanten Zusammenhang gibt und du kannst ja mal prüfen, wie das bei dir ist. Also wir glauben ja normalerweise oder viele Menschen glauben, ich muss mit irgendwas ausgestattet sein, dann kann ich es auch tun. Also ich muss mit Mut ausgestattet sein oder mit Zuversicht ausgestattet sein. Dann kann ich mich auch zuversichtlich oder mutig verhalten.
Mhm.
Also Einstellung als erstes und Verhalten als zweites. Und die Psychologie sagt, und da kommt vielleicht das her, was dieser Autor dir empfiehlt, es gilt auch genauso andersrum. Mhm. Also wenn ich mich erstmal in Situationen begebe, die mir vielleicht Angst machen, und wenn ich das immer öfter tue, dann wächst auch die Zuversicht.
Ja.
Also da zu sitzen und zu warten, bis die Zuversicht von selber kommt, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das hast du in deinem Leben irgendwie, so wie ich dich erzählen höre, relativ früh erfahren, verstanden, dass du auch Situationen von dir aus aufsuchst, die zunächst mal vielleicht ein mulmiges Gefühl auslösen.
Mhm.
Oder hast du so eine Idee, war bei dir erst die Zuversicht da und dann das Verhalten? Oder bist du durch das Verhalten zuversichtlicher geworden? Oder ist es vielleicht beides?
Boah, also ich weiß gar nicht, ob ich das so beantworten kann.
Ist auch eine schwierige Frage.
Auch, aber was, also wenn wir kurz bei dem Martin Seligman bleiben, bei diesem Autor, der sagt ja von sich selbst, und es geht darauf hinaus, was du jetzt gerade beschrieben hast, er ist selbst ein totaler Pessimist, ja.
Mhm.
Und trotzdem hat er es geschafft, sozusagen in seinen Möglichkeiten, würde ich es jetzt mal sagen, vielleicht ja die Zuversicht zu steigern, die ihm jetzt ein angenehmes Leben gibt, ja. Und von diesem Gedanken gehe ich eigentlich aus, dass jeder die Möglichkeit hat, sein Leben ein Stück weit zu verbessern mit dem Ansatz der Zuversicht. Ja? Also mit worauf fokussiert man sich, wie verhält man sich? Und nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, ja, also ich glaube, Verhalten führt ganz oft zu Einstellung und dann zur Zuversicht.
Mhm.
Ich habe die Erfahrung gemacht, im Kopf spielen sich so viele unterschiedliche Szenarien ab. Bei mir auch viele, also wie ich es war, Worst-Case-Szenarien, ja, also wie, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Aber wenn ich dann erstmal in der Situation bin, dann gibt es eigentlich immer gute Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen.
Mhm.
Und denn wenn man da das Vertrauen in sich selbst hat, findet man schon einen Weg. Ja. Also du hast mal zu mir gesagt, und das fand ich eigentlich sehr simpel, aber sehr, sehr hilfreich, es gibt immer ein Und dann. Ja, also wenn man in einer Situation ist, die vielleicht auch gar nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt oder wie ich es mir zum Beispiel vorstellen würde, gibt es aber trotzdem ein Und dann.
Und was ist dann?
Und was ist dann? Genau. Ja.
Und dann werden sie dich feuern. Und
genau.
Dann?
Ja, genau. Und dann werden sie dich feuern. Mhm. Und dann suche ich mir einen neuen Job, der vielleicht viel besser ist. Oder
und dann findest du die ersten 5 Monate keinen und so weiter.
Genau.
Also, dass wir die Katastrophen auch zu Ende denken.
Genau. Ja.
Weil Menschen in der Tat, glaube ich, ziemlich gute Regisseure des Horrorfilmkinos im eigenen Kopf sind, weil alles Schlimmes passiert. Und oft hören wir tatsächlich bei der ersten Katastrophe dann auf zu denken.
Ja, genau.
Aber es geht auch dann weiter.
Ja.
Und mir fällt gerade Christoph Lichtenberg ein Aphoristiker aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, der mal gesagt hat, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird.
Mhm.
Aber dass es anders werden muss, damit es besser werden kann, das weiß ich.
Genau.
So. Und da scheint sich so ein bisschen deine Lebensphilosophie ganz gut abzubilden. Julia, und wie gehst du dann mit Niederlagen um? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ein niederlagenfreies Leben gibt. Was ist dann? Also wenn ich das hier fragen darf.
Klar, also Niederlagen gehören zum Leben dazu.
Mhm.
Wir reden ja viel in der Gesellschaft im Moment über Fehler, Kultur und ich meine, du hast es am Anfang gesagt, ich arbeite in einem Unternehmen, da beschäftige ich mich auch viel mit Kultur und ich höre ganz oft Führungskräfte auch sagen, so, wir führen jetzt eine Fehlerquote ein, also das würde ich jetzt mit Niederlagen auch so ein bisschen in einen Topf werfen, dass wir dass 20% unserer Projekte scheitern, ja. Und wir
also als bewusstes Ziel, wir lassen
genau,
jetzt...
Genau, habe ich schon ein paar Mal gehört, genau. Wir, weißt du, weil im Moment diskutiert man viel über Fehlerkultur und was ist eine gute Fehlerkultur und dann gibt es Fehler-Slams, dass man darüber spricht. Aber es gibt auch viele, die sagen so, wir gehen jetzt mal Risiken ein und machen Fehler. Und was mir da immer wichtig ist, oder aus meiner Erfahrung, ich glaube, keiner begeht gerne Fehler und keiner hat auch gerne Niederlagen. Da gehöre ich auch dazu. Also ich tue alles, um Niederlagen zu vermeiden.
Okay, da gehörst du auch dazu.
Da gehöre ich auch dazu.
Der Club ist, glaube ich, ziemlich groß.
Genau, ja. Ich glaube, der Club ist ziemlich groß. Ich weiß gar nicht. Ja, und ich gebe das auch offen zu. Ich glaube, das ist, ich glaube, keiner hat gerne Niederlagen. Ja, wenn ich eine Niederlage habe, es hat natürlich unterschiedliche Größen, aber ich weiß gar nicht, ob ich so besonders gut darin bin, mit Niederlagen umzugehen. Wie ich es versuche, ist, ich gebe mir schon die Zeit, das auch mal, ich sage mal, zu verdauen. Ja, also ich glaube, es wäre keine Niederlage, wenn man dann auch nicht, bleibe ich mal bei dem Begriff, auch ein bisschen niedergeschlagen wäre. Also ich glaube, was ich dann versuche in so einer Situation ist, mir auch achtsam, ja, eine gewisse Zeit zu geben, ja, auch mal traurig zu sein oder verärgert zu sein oder was es für eine Emotion dann auch auslöst. Aber trotzdem versuche ich dann schon, die Chancen zu fokussieren und zu sagen, okay, wie komme ich da jetzt wieder raus oder was lerne ich da draus oder wie kann ich das nächste Mal das besser machen und damit besser umgehen? Ich glaube, das ist so mein Weg und was mir auch da manchmal hilft, weiß nicht, ich bin zwar so kein besonders gläubiger Mensch, aber es gibt in USA auch diesen Spruch, everything happens for a reason. Also alles, weiß gar nicht, wie man das so übersetzt.
Da habe ich die Übersetzung meiner Großmutter parat.
Ach ja, ja.
Die hat immer gesagt, wer weiß, wozu es gut war.
Ja, wer weiß, wozu es gut ist, genau. Wer weiß, wozu es gut ist. Und das gibt mir dann auch wieder so einen Schub von Grundvertrauen, dass ich sage, wer weiß, wozu es gut wird. Also everything happens for a reason. Und da entsteht oft auch was ganz Unvorhergesehenes, was Positives. Ja.
Das habe ich auch häufig erlebt, also in meinem Leben, aber auch in dem Leben meiner Coaching-Klienten gibt es oft momentane Katastrophen. Mhm. Also man muss wirklich sagen Katastrophen. Ich denke gerade an eine Bereichsleiterin aus der chemischen Industrie, die mit dem schicken Auto hier vorgefahren ist und mir gestanden hat, eigentlich will sie dieses ganze Industriegedöns, hat sie, glaube ich, gesagt, will sie eigentlich gar nicht, obwohl sie sehr beliebt, sehr erfolgreich war. Mhm. Und ihr Traum war, ein Literaturcafé zu eröffnen. Und sie hat das dann auch gemacht und musste aber nach einem halben Jahr Insolvenz anmelden.
Ja, ich glaube, das Beispiel hast du sogar schon mal erzählt. Ne?
Ja. Und ich erzähle das gerne auch öfter, auch wenn ich es jetzt momentan nicht wusste, weil das für mich so ein Beispiel ist, wo ich mit dieser Frau mitgelitten habe und mir gedacht habe, schlimmer kann es ja eigentlich nicht gehen, dass der große Lebenstraum kaputt geht. Ja, und 5 Jahre später sagt sie ja, das ist das Beste, was mir hat passieren können. Also wir wissen es wirklich vorher nicht, wie es dann weitergeht. Aber da hast du du sagst ja 2 Dinge. Du sagst erstens mal, dass du die Gefühle, die dann auftauchen, zulässt. Also du ertränkst sie nicht in falschem Heldentum und sagst, jetzt mach ich einen auf cool und lass es an mir abperlen, sondern du lässt dich ein auf Niedergeschlagenheit, auf Ärger, auch düstere Gefühle, dass du sie mal zulässt. Und dann kommt so langsam der Gedanke, ja, wer weiß, wozu es gut war und was kann ich daraus lernen. Ist das so?
Genau, so. Mhm. Und ich glaube, ich würde noch zwei Dinge dazu nehmen, wenn du das gerade zusammenfasst. Wir haben ja viel über Reflexion gesprochen und auch da an der Stelle finde ich das sehr wichtig, denn um wieder aus der Niederlage rauszukommen, ist es, glaube ich, sehr hilfreich, sich selbst ein bisschen zu kennen und zu wissen, was tut mir eigentlich gut. Ja? Also wie kann ich jetzt vielleicht in so einer Situation auch ganz bewusst nach Situationen suchen, die mir gut tun, also was ich einfach aus Erfahrung weiß, was mir gut tut. Ja, also bei mir ist das beispielsweise der Sport oder ich gehe dann ganz gezielt in eine ganz bestimmte Yogastunde, bei der ich einfach weiß, die tut mir gerade gut und da komme ich wieder raus. Also es wäre vielleicht noch mal ein Punkt, ich auch so, also persönlich einfach empfehlen würde, dass man sich selbst reflektiert und auch danach solche Momente sozusagen in der Schublade hat. Und dass die dritte Komponente nochmal, also so dieses Gefühle zulassen, was du gesagt hast, dann, was war das zweite?
Aktiv werden.
Genau. Und dann würde ich vielleicht noch eine dritte Komponente dazu nehmen. Also für mich persönlich hilft es auch sehr, je nachdem, um welche Situation oder welches Thema es geht, Hilfe zu holen. Also auch mit Hilfe holen meine ich, mit Personen darüber zu sprechen und sich jetzt nicht, also ich bin da nicht der Typ, der sich dann in seinem Zimmer verkriecht und nicht mehr rausgeht, sondern mir hilft es sehr, mit entsprechenden Personen darüber zu reden, ob das jetzt mein Mann ist oder es kann vielleicht auch eine Freundin oder ein Freund oder jemand ganz anders, ein Kollege sein, je nach Situation. Aber das hilft, aus so einer Niederlage rauszukommen.
Ja, das glaube ich sofort.
Und da gehört auch Mut dazu.
Da gehört Mut dazu. Also Leute, die zu mir ins Coaching kommen, sagen dann später, das hätte ich mal lieber eher machen sollen. Und jetzt haben wir Coaches da keine großen Zaubermethoden. Das wäre gelogen, da wird auch viel gehypt um dieses Coaching und was es da alles für tolle Tools und Techniken gibt. Ich glaube, dass die Zugewandtheit und der Rahmen, mit jemandem mal reden zu können, der sonst mit nichts kontaminiert ist. Also Partner, Freunde, Freundinnen sind ja immer mit deinem Umfeld verwurstelt, sagen wir es mal auf Bayerisch. Und ich habe hier Coaching-Klienten sitzen, wo ich ja relativ wenig tue, außer wohlwollend hinzuhören, was ihn oder sie beschäftigt. So, und allein das tut gut. Und das andere, was du sagst, finde ich auch extrem, extrem wichtig. Selbstwirksamkeit hatten wir ja schon mal. Und das heißt natürlich auch, ich überlege mir, was ich tun kann. Also was in meinem Kontrollbereich ist, um das nochmal aufzurufen. Und ich habe hier eine Liste im Schreibtisch liegen, die gibt's im Internet auch zu finden, glaube ich, ohne große Probleme. Die heißt irgendwie so Dinge, die mir Spaß machen oder die mir Freude machen.
Ja.
Und da sind 200 Items drauf. Und da kannst du auf der Fünfer-Skala ankreuzen, was macht mir denn eigentlich Spaß und was macht mir weniger Spaß. Und dann gezielt mal die Dinge aufzusuchen, die mit einem hohen Score geratet waren. Das ist schon ein sehr mächtiges Mittel, um mit Niederlagen oder Enttäuschungen umzugehen. Weil du einfach merkst, es gibt viele Dinge, die mir Spaß machen. Und das Entscheidende scheint mir zu sein, dass Niederlagen nicht den Selbstwert kaputt machen. Was sie wahrscheinlich kurzfristig kratzen, die am Selbstwert.
Ja, ja, ja.
Aber dass du nachher sagst, nee, also mein Selbstwert ist durch die Niederlage eigentlich nicht wirklich tangiert. Und das merkst du eben, wenn du dann was tust, wenn du mit Freunden redest, wenn du Feedback kriegst, wenn du dir Dinge aussuchst, die dir Spaß machen. Ich glaube, dass es wunderbare Methoden sind.
Ja, weißt du, was ich auch interessant finde, es hat mich so eine Zeit mal beschäftigt und da bin ich persönlich auch überzeugt, dass das stimmt. Und zwar gibt es ja den schönen Begriff Resilienz. Ja? Also vielleicht kennen den manche Zuhörer von uns. Den Begriff beschreibt man, das weiß ich nicht, ob ich das richtig definiere, aber ja, wie geht man mit Niederlagen gut um? Wie wächst man vielleicht auch aus Niederlagen? Okay.
Ja, ja, ja.
Und Ja, aus die Resilienz, also was ich da mag, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Ideen, was resiliente Menschen ausmacht. Und eines der Themen, das mir mal aufgefallen ist, ist, dass resiliente Menschen oft unterschiedliche Identitäten haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir haben ja auch über Identität schon gesprochen, dass es auch nicht nur eine Sache im Leben gibt, auf die man sich voll konzentriert, sondern unterschiedliche. Das heißt, wenn eine der Sachen mal wegbricht, ja, also sagen wir mal, mein Job bricht jetzt mal weg, das ist ja schon eine Niederlage und ein großer Faktor im Leben, gibt es aber trotzdem vielleicht noch andere Identitäten, die ich habe, auf die ich mich dann in der Zeit fokussieren kann. Ja? Also ob das jetzt mein Sport ist oder mein bestimmtes Hobby oder weiß nicht, ein Ehrenamt, was man macht. Und das finde ich auch sehr interessant. Also auch da vielleicht sein Leben doch bewusst nicht nur auf eine Karte zu setzen, sondern zu sagen, so, was gibt es denn für unterschiedliche Säulen in meinem Leben?
Ja, was zeichnet mich alles aus? Genau. Und da ist der Beruf eben nur ein Stück im Kuchen.
Genau, ja. Oder anders, ne? Also wenn irgendwas anderes wegbricht, hat man ja vielleicht trotzdem noch die berufliche Stütze. Und das finde ich, also für sich selbst, das mal zu definieren, das hatte ich auch mal gemacht. Und zu überlegen, was sind denn so meine Säulen, die für mich im Leben wichtig sind. Finde ich auch, hilft dabei, einfach, jetzt komme ich ja aus dem Strategiebereich, ganz strategisch Resilienz aufzubauen für sich selbst. Mhm.
Ja. Mir fällt so eine Übung ein, die ich manchmal durchführe. Also man kann sich ja so ein Museum der eigenen Stärken bauen.
Museum der eigenen Stärken.
Museum der eigenen Stärken. Also du überlegst dir, wie würde das ausschauen, wo würde sie stehen, welche Umgebung wäre da, sich vorzustellen, wie guckt der Eingang aus. Und dann gibt es vielleicht den Saal 1, das ist der Saal mit den guten Erlebnissen, der Saal 2 ist der mit den Erfolgen, der Saal 3 ist der mit den positiven Visionen, der Saal 4 ist das, was habe ich denn anderen Menschen Gutes getan und so weiter. Und das kann man sich dann ausbauen und kann das hinmalen. Und was einem einfach genau das bewusst macht, was du gerade sagst, selbst wenn eine dieser Identitäten mal angekratzt ist, gibt es noch immer sehr, sehr viele andere. Mhm. Ja, Julia, das war jetzt heute mal andersrum. Ich glaube, unsere Zeit ist so ungefähr um. Wir können das natürlich jederzeit in späteren Podcasts fortsetzen, warten jetzt mal noch ein bisschen auf das Echo unserer Hörer.
Gerne.
Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich so zu hören. Und es war ja auch zum Teil sehr persönlich. Und ich hoffe, dass das auch unsere Hörer schätzen können.
Ja, das würde mich freuen. Und gehen wir mutig in die nächste Folge.
In die nächste Folge, okay.
Vielen Dank, Heinz.
Danke.